Ich habe mich vor, vielleicht am Anfang der letzten Woche noch vorbereitet gehabt, so grob für diese Stunde. Aber jetzt am Donnerstag, vergangenen Donnerstag, wurde mir das so bewusst, dass es nicht das sein soll. Und der Herr lenkte mich dann auf ein sehr bekanntes Wort, vielleicht hat mir schon aus dem Lieder auch das empfinden können und gefährten Gedanken. Und ich wurde gelenkt auf das Wort aus Matthäus Kapitel 7, der letzte Abschnitt, Matthäus Kapitel 7, vom Vers 24 bis zum Schluss. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten am Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer dieser meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten am Haus, da fiel es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, da entsetzte sich die Menschenmenge über seine Lehre, denn er lehrte wie jemand, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und der Gedanke soll uns beschäftigen heute Morgen, klug oder töricht. Das war eigentlich das, was mich bewogen hatte, klug oder töricht. Nun, dieses Beispiel sehen wir, führt Jesus am Ende der Bergpredigt an. Er predigt ihnen das Wort, das heißt bei uns überschrieben die Bergpredigt. Und diese Bergpredigt ist eigentlich das Evangelium. Ich denke, wenn wir heute nichts hätten, aber nur ganz eine dünne Bibel und nur die Bergpredigt, und wir werden uns oder alle Menschen bemühen, bis ins Kleinste diese Bergpredigt zu erfüllen, dann werden wir selig. Das würde uns genügen zur Seligkeit, die eine Bergpredigt. Weil die Bergpredigt, die schließt eigentlich das praktische geistliche Leben vollkommen ein. Und wir kennen ja dieses Verlauf. Jesus beginnt mit den Seligpreisungen. Allein die schon sehr großen Wert haben, tiefen Sinn haben. Und dann vergleicht eigentlich Jesus seine Kinder Gottes mit einem Licht und Salz der Erde. Und dann redet Jesus über das praktische Leben. Er redet vom Opfer und vom Almosen in dieser Bergpredigt, wie es sein soll. Er redet sogar von einer Ehe und Ehescheidung. Ein wichtiges Thema heute. Er redet von Opferwilligkeit, er redet vom Vergeben, er redet von einem Verhältnis von Bruder zu Bruder. Sehr viele tiefe Gedanken, sagt uns diese Bergpredigt. Er redet von Schätzen sammeln, welche Schätzen wir sammeln sollen, von der Lauterkeit, vom Sorgen, die über uns kommen, vom Richten. Und dann eher zum Schluss, mir scheint es so, dass es immer tiefer geht, dann eher zum Schluss kommt er noch, bei mir heißt es so, die goldene Regel. Und dann kommt die enge Pforte. Jesus deutet auf eine enge Pforte, die ist um durchzugehen. Und dann redet er eigentlich noch von einem wichtigen Gedanken. Er sagt, werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. ein besonderer Gedanke, mit welchem heute viele Menschen eigentlich ein vielleicht großes Problem haben. Und die Schlussfolgerung scheint es so, das ist das Haus auf dem Felsen. Und Jesus beginnt so, darum. Er sagt, er hat ihnen vieles gepredigt, vieles erklärt und vieles erzählt. Und am Schluss sagt er, darum. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut. Mich bewundert immer so seine Aussagen, wie sie weise sind. Er sagt, wer diese meine Rede hört. Christus weiß, um etwas zu befolgen oder um etwas zu wissen, müssen wir das zuerst mal hören. So müssen wir hören. Und das Hören, nach dem Hören folgt etwas anderes dann. Entweder tue ich das oder tue ich es nicht. Und Jesus sagt, darum, wer diese meine Rede hört, wie gerecht. Er sagt so, nicht, dass allgemein könntet ihr das wissen. Nein, zuerst gibt der Herr eine Möglichkeit zu hören und sagt dann auch, wer sie hört und tut, der, und er vergleicht mit dieses Beispiel aus einem Alltag nimmt er. Er vergleicht von zwei Menschen, die bauen ein Haus. Er nimmt das aus dem Alltag eigentlich ein Beispiel, welches auch jedem Menschen damals auch so bekannt war wie uns allen. Wir wissen allen, was ein Haus zu bauen ist. Ob wir hier gebaut haben oder jemand im anderen Land gebaut hat. Aber der Anfang war immer gleich oder ziemlich gleich oder ähnlich. Es ging immer nur der Anfang war so wie hier in Deutschland, vielleicht ist es vielleicht hier noch fester und sicherer, und aber der Anfang war gleich. Und Jesus vergleicht, nimmt als Beispiel aus dem Alltag, was eigentlich jedem Menschen dann mehr verständlich ist und besser zum Begreifen ist. Und er sagt hier von zwei Menschen, denen die gleiche Möglichkeit gegeben worden ist. Vielleicht der gleiche Auftrag gegeben worden ist. Oder sie beide hatten dann das gleiche Verlangen. Jeder wollte ein Haus bauen. Und warum sagt Jesus töricht oder klug? Aus diesem Werk oder aus dieser Arbeit, welchen die beide tun. Sie tun eigentlich beide eine große Arbeit. Können sogar die Außenstehenden dann erkennen, ob sie klug oder töricht gearbeitet haben oder gehandelt haben. Oder vielleicht war das nicht, es war sicher so, dass nicht am Anfang das zu sehen war. Weil Jesus sagte, er baute auf einem Felsen, und dann kam der Platzregen, kamen Winden, es rüttelte an dem Haus, kamen Stürme, die diesem Haus etwas zusetzten. Ja? Dass eine Belastung kam auf dieses Haus, aber das blieb stehen. Und dann sagt er, das Haus steht, auch beim anderen Menschen, wo er auf dem Sand gebaut hatte, es steht, es ist schön, vielleicht überhaupt kein Unterschied von außen. Aber da kam der Wind, da kam der Platzregen, da kamen Situationen, wo eigentlich welchen dieses Haus nicht mehr widerstehen konnte. Und das heißt, bei mir steht so, der Einsturz war gewaltig. Es ist dann gefallen, das Haus. Es ist nicht nur dann vielleicht so irgendwie schief geworden, aber es steht noch. Ja, man kann sagen, es war schwer, aber es steht immer noch. Man kann sich freuen, man kann darin leben. Nein, es war nichts. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Und darum sagt Christus, aber solchen ein Mensch können wir doch als töricht nennen, weil er vom Anfang, vom Grund schon ganz falsch gehandelt hat. Mag sein, dass er später auch gut gebaut hat, aber es war falsch. Und er sagt so, er redet zu der Menschenmenge und sie entsetzten sich. Es war für sie, sie hat es sicher ergriffen, deswegen entsetzten sie sich. Sie haben gehört etwas, was sie eigentlich bis jetzt nie gehört haben. Und sie sagten dann, es heißt hier, denn er lehrte wie jemand, der Vollmacht hatte. Das haben sie verstanden, dass das nicht ein Mensch, der ihnen nur etwas erzählen sollte, vielleicht auch wichtige Dinge, aber es war jemand, der eine Vollmacht hatte. Und sie entsetzten sich über diese Lehre. Sie haben verstanden eigentlich, wie diese Lehre genau zu nehmen ist und wie es wichtig doch ist, damit man nicht doch ganz am Ende doch als töricht erfunden werden möge. Das haben sie verstanden. Sie haben ganz genau verstanden den Sinn und den Gedanken, welchen Jesus ihnen das auch zum Ausdruck bringen wollte. Vielleicht ist uns es auch kürzer beschrieben hier, dass Jesus vielleicht noch dazu gesagt hatte, dass sie das auch, weil die das auch so gut verstanden haben. Aber es ist genug beschrieben für uns, Geschwister, dass wir dieses Beispiel auch verstehen können und zu Herzen nehmen. Es zeigt dieses Beispiel, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Entweder handeln wir klug und sind weise, entweder handeln wir eigentlich töricht. Gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten? Es gibt kein Zwischendrin. Es gibt, entweder steht das Haus auf dem Felsen, auf einem Fundament, welches fähig ist, alles zu ertragen und diesem Haus diese Festigkeit zu geben, dass es fest stehen bleibt. Oder ist es ein, wir haben gesungen, das Lied auf dem flüchtigen Sand, Sand, flüchtiges Sand, vielleicht gibt es einen Sand, wo auch immer noch irgendwie zusammenhält, aber ein Sand, der eigentlich wegfließen wird unterm Haus. So ist das gemeint, dieses Lied. Also es kommt viel Regen, viel Wasser, Ströme gehen gegen das Haus. Das Haus steht, es kommt jetzt das Wasser, aber unten fließt es weg. Und das Haus hat keinen Halt, keinen Halt. Und es steht schief und bricht ein. Und so können, so eigentlich. Dieses Beispiel sagt uns, wie Gott oder Christus, Jesus Christus, unsere, ich sag so, Intelligenz, unser Verständnis misst, wie er das messen wird oder misst auch heute, ob wir klug oder töricht sind. Weil es ist ja einfach zu begreifen und so misst der Herr uns. Mich, jeden Einzelnen. Und so misst der Herr auch eine ganze Ortsgemeinde und schaut, auf welchen Grund sie bauen, auf welchem Grund steht die Gemeinde. Sie kann ja stehen, sie kann existieren, sie kann irgendwie auch ein Programm haben und leben. Aber der Grund ist wichtig. Bei Gott ist der Grund wichtig. Und auch für jede einzelne Seele oder Gemeinde ist auch wichtig, auf welchem Grund er auch steht. Zum Widerstehen kennen. Und dass Jesus sagt auch noch dazu in diesem Beispiel, dass über jedes Haus, ich meine, dass jedes Haus bedeutet, jedes Kind Gottes oder jede Ortsgemeinde, werden Stürme kommen, wird Platzregen kommen, wird Unwetter kommen, werden schwere Trübsalzeiten kommen auf jeder. Jeder von uns, der das ernst meint und von Herzen Gott dienen will, muss er schon nicht einmal erkennen, dass das Leben nicht so einfach ist. Und diese Prüfungen werden kommen. Einmal, dass wir stärker werden, dass wir als ein Kind Gottes bewährt werden, dass wir Kraft haben, dass wir die Erfahrung gesammelt haben und sagen, ja, vor einem Jahr habe ich auch etwas Schlimmes erlebt. Aber man ist stehen geblieben, weil man hat sich festhalten können auf etwas, was fest und unbeweglich ist. Oder nicht. Und so zeigt uns Jesus hier von zwei Klassen der Menschen. Zwei Klassen der Menschen. Und wir lesen ja, dass er redet zu ihnen und immer sagt, wer das hört. Wer das hört. Aber Geschwister, eine Klasse ist hier angeführt, die hat das gehört. Der Bruder hat uns kurz erwähnt, das vorhin. Die hat das gehört und dieser Samen, das was gehört ist, es fiel auf einen guten, weichen vielleicht und fruchtbaren Boden. Unbedingt auf einen weichen Boden. Es ist nicht dann abgeprallt, ja. Es blieb liegen und fiel in diesen Boden und weil der Mensch allein schon zuhört, wisst ihr, das ist wichtig, wenn ein Mensch anfängt zuhören und ein, eine Aufmerksamkeit schenken. Und er hört zu, das bedeutet, es geht in ihn rein. Es geht in das Herz schon rein und es beschäftigt den Menschen. Aber wenn der Mensch dann wird sitzen oder stehen, wo auch immer, oder wie Christus zu ihnen redete, und vielleicht kalt bleibt, ja, der Samen, der dringt nicht hier rein, er kann gar nicht Eingang finden. Und das ist eigentlich die Folge des Hörens und Tun oder Nicht-Tun. Wiederum sagt Christus, jeder, der da hört, der hat die Möglichkeit, tust du das oder tust du das nicht. Eigentlich der Christus hat, oder Gott hat uns allen oder allen Menschen diesen freien Willen geschenkt. Christus wird nicht jemand mit einem Ketten binden und bestimmen, du musst jetzt tun. Nein, er sagt, wer hört und tut, jeder kann tun und lassen. Einer kann töricht handeln, der andere kann klug handeln. Es könnten auch alle klug handeln, was eigentlich schön gut gewesen. Es ist die eine Klasse, die kluge Menschen, aber die andere Klasse sind eigentlich die Menschen, die es hören und nicht tun. Das heißt, sie haben das empfangen, sie haben die Möglichkeit gehabt, das zu hören, aber sie wollen das nicht tun. Sie wollen das nicht tun, sonst würde Christus das nicht als töricht behandeln. Er sagt, tue das, aber der Mensch tut das nicht, ja? Und deswegen sagt er, sie wollen das nicht tun. Vielleicht ist das ihnen zu schwer. Vielleicht ist das zu schwer. Sie haben ja die Menschen, denen Christus jetzt gepredigt hatte, die Bergpredigt empfangen. Vollends, vom Anfang bis zum Schluss. Wir lesen hier jetzt nicht, dass es heißt wie in der Apostelgeschichte, und es kamen hinzu, der Herr tat hinzu, 3000, 5000, es ist nicht passiert. Sie entsetzten sich eigentlich, weil sie das gehört haben, und sie erschraken. Wie? Sie entsetzten sich über diese Lehre. Sie entsetzten sich nicht, dass unbedingt, wie er gesprochen hatte, es hat ihnen gefallen. Aber über das, was Christus gesagt hatte, ein klug werdenden Mensch zu werden, ist eigentlich verbunden mit einem Opfer, mit einem völligen Entsagen von sich selbst. Das Klugsein bedeutet, vielleicht von den anderen Menschen benachteiligt werden, vielleicht von anderen Menschen töricht gehalten zu werden, vielleicht von den anderen Menschen verachtet zu werden. Auch bedeutet das, meinen eigenen Willen vollends verlassen und loslassen vom eigenen Willen, von sich selbst, bedeutet eigentlich eine völlige Aufopferung. Und deswegen, Geschwister, ist es leider so, dass viele Menschen töricht handeln. Sie handeln töricht, weil sie das eigentlich alles nicht loslassen wollen oder eins von dem nicht tun wollen. Geschwister, Jesus sagte nicht, ich habe jetzt die große Bergpredigt zu euch gesprochen, ihr habt sie gehört, aber wisst ihr, wenn ihr das eine oder das andere irgendwie dann nicht könnt machen oder es liegt euch nicht, dann lasst doch das, ja, hat er nicht gesagt, Geschwister. Und das ist eigentlich der Punkt, die ganze Bergpredigt zu leben, das praktische Leben. Es ist eigentlich uns das reine praktische Leben geschenkt in dieser Bergpredigt. Aber Geschwister, der törichte Mensch, welchen Jesus hier anführt, solch einen Gottesdienst will er nicht haben. Er wollte ihn nicht haben. Er mag sein, dass er will doch irgendwie Gott dienen. Mag sein, dass er auch irgendwie zu Menschen gehören, die sich Christen nennen. Aber Geschwister, ein Christ zu sein bedeutet lange nicht, ein Kind Gottes zu sein. Es sind große Unterschiede. Man kann nicht einen Christ, der heute lebt, als Christ sagen, dass es ein Kind Gottes ist. Es sagt uns dieses Beispiel von Christus, weil nicht jeder Christ der sich nennt als Christ, auf diesen Grund gebaut hatte. Sein Bau steht oft auf einem flüchtigen Sand. Und so sagt dieser törichte Mensch auch, dienen auf jeden Fall. Warum sage ich, dass er diente? Weil es heißt, er baute auch ein Haus. Christus meint hier jetzt nicht, er nimmt das Beispiel als ein natürliches Haus, aber er meint nicht dieses Haus, welches wir gebaut haben, er meint das geistliche Haus. Und er sagt, es bauen zwei das geistliche, ein geistliches Haus, einer und der andere. Aber dieser Törichte, schauen wir vielleicht ein bisschen mehr an, er baut ja auch, er gibt ja aus sich Mühe. Und wisst ihr, er hat ein Verlangen, ein geistliches Haus zu haben, zu bauen. Er hat ein Verlangen, auch Gott dienen. Es ist sehr tiefer Gedanken. Er plant auch, wie er das Haus bauen will. Er plant sein geistliches Leben. Er nimmt sich das vor. Er gibt sich sogar viel Mühe. Das Haus ist ja erstellt. Christus sagt, das Haus ist gebaut und dann kommt eine Zeit, als die Prüfungen kommen oder die Bewährung kommt und es kann nicht bestehen. Es heißt, es ist ein geistliches Haus gebaut auf einem falschen Grunde. Mag sein, dass dieses Haus auch ganz schön und wunderbar ausgesehen hatte oder kann heute aussehen. Das mag sein, dass die Menschen das anschauen und auch begeistert und Verlangen haben, auch ein geistliches Haus zu haben. Und was eigentlich finde ich persönlich sehr schlimm, dass man dann geht und nach einem Rat fragen kann und beratschlagt und fragt nach, wie ist dein geistliches Haus? Und man wird begeistert sein, weil man das Fundament nicht sehen kann. Es ist ja unten. Weil dieser Mensch selbst das Fundament nicht hatte, dann kann er das Fundament im anderen gar nicht weitergeben. Er hat das nicht, das Fundament, weil es nur flüchtiger Sand ist. Und er wird diesem anderen Menschen, der einen Hunger und Verlangen hatte, ein geistiges Haus zu haben, er wird es ihm nicht geben können, Geschwister. Es ist ihm selbst nie gegeben. Dieser Unterschied heute, Geschwister, ein geistiges Haus auf Fundament und auf einem Sand, haben wir ringsherum um uns viel mehr als genug. Er hat es nicht selbst und er kann es nicht geben. Und Geschwister, mir tun so viele Menschen sehr von Herzen leid, die eigentlich in einem Haus sich befinden, in vielleicht eine Gemeinschaft, die das Fundament nicht hat. Aber sie kommen vielleicht mit einem tiefen Verlangen dahin, dass sie gerettet werden, dass ihr persönliches Haus einmal nicht zusammenbrechen sollte, aber ihnen kann das nicht gegeben werden, weil sie selbst nicht wissen, was ein Fundament ist. Weil sie lesen das, Christus sagt, wer das hört, sie lesen das, sie lesen dieses Beispiel, Geschwister, aber sie werden nie erkennen, was Christus gesagt hat in diesem Beispiel. Sie werden vielleicht ein, zwei Gedanken haben, aber Geschwister, die Tiefe der Wahrheit, welches in diesem Gedanken der Herr hinterlegt hat, sie werden das nie erkennen. Es war der größte Fehler dieses törichten Menschen, welcher er gemacht hatte, gleich am Anfang. Wisst ihr, es ist fast in jeder Arbeit der Anfang ganz wichtig, dass dieser Anfang richtig ist gemacht. Dass dieser Anfang keinen Fehler in sich hatte, weil auf dem Anfang wird alles gegründet und gebaut. Und dieser Mensch baute, er macht gleich am Anfang den größten Fehler. Er macht am Anfang diesen Fehler, welcher eigentlich am Ende sichtbar werden kann. Und dieser Fehler führte dazu, dass dieses Haus eigentlich nicht zu gebrauchen ist. Dieses Haus ist dann nur für einen Zweck zu gebrauchen, abzureißen und neu anfangen. Es muss abgerissen werden. So ein Haus muss abgerissen werden und neu aufgebaut werden auf einem richtigen Fundament. Der Mensch baut das Haus, zieht ein das Haus, freut sich über das Haus. Er ist glücklich in diesem Haus. bis die Prüfungen kommen. Bis die letzte Prüfung kommt. In dem Einleitungswort haben wir gehört, bis das durchs Feuer geprüft worden ist. Und dann kommt die Erkenntnis. Aber Geschwister, es kann eine späte, zu späte Erkenntnis werden. Es ist noch Gnade, Geschwister, wenn solch ein törichter Bau zu Menschenlebzeiten entdeckt wird von Menschen selbst. Wenn er erkennt zu seinen Lebzeiten, dass er eigentlich falsch gebaut hatte. Dass er erkennt, dass sein Bau, geistlicher Bau, bis jetzt eitel gewesen ist. Er war nicht zu gebrauchen, dass Gott gar überhaupt kein Wohlgefallen hatte. Und es ist nur eine große Gnade, wenn der Mensch noch das erkennen kann. In dem Zeitraum erkennt, wenn noch er es begreifen kann. Eigentlich sehr tiefer Gedanke, sehr wichtiger Gedanken. Mag sein, dass dieses Haus er viel leichter aufgebaut hatte, als der auf den Felsen gebaut hatte. In Markus, glaube ich, in Lukas sagt Jesus, betont das gleiche Zeugnis, auch Lukas 7. Und hier sagt er so ab Vers 47, wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich komme, ich höre und ich tue. Ich will euch zeigen, mit wem euch zu vergleichen ist. Lukas drückt es gleich wenig anders aus, aber er sagt schon einen schönen Gedanken. Er ist wie ein Mensch, der ein Haus baute und tief grub. Geschwister, ich habe vorhin gesagt, dieser Anfang ist ganz wichtig. Nicht so wie vielleicht, wir bauen jetzt schnell etwas auf. Man weiß, es ist nur für eine kurze Zeit. Er grub tief. Und Geschwister, dieses tiefe Graben beim Anfang des Bauen ist sehr wichtig. So, damit es der kluge Mensch hat so überlegt, ich will ein Haus bauen, aber und der Grund, welcher er sah, es war nichts. Es war vielleicht eine Erde, es war Sand dabei, es waren vielleicht verschiedene Steine drin und Äste von Bäumen. Aber er hat verstanden, auf dem Grund kann ich nicht bauen. Es muss alles weggetan werden. Es muss die Erde weggetan werden, wo gemischt ist mit allem Möglichen. Es müssen alle Steine ausgeräumt werden. Und er gräbt dann weiter und dann kommt er auf verwurzelte Dinge, Wurzeln von Bäumen, die von irgendwo kommen. Das muss alles weg, Geschwister. Das ist der tiefe Grund, welcher gelegt werden muss. Weil Christus baut nur auf einem, Christus ist dieser Fels, wo eigentlich wird gebaut, nur dort, wo alles bereinigt ist. Und dieser Mensch, bevor er sein geistliches Haus baut, erkennt eigentlich, was in seinem Seele, seinem Herzen ist, wie viele Steine da sind, wie viel Unnötiges im Herzen vorhanden ist, wie das verwurzelt ist. Geschwister, es kann ein Menschenherz so verwurzelt sein mit Dingen, die ihn nicht loslassen, dass das Herz so eingewurzelt haben und verwurzelt, dass er gar nicht loswerden kann. Ich erinnere mich jetzt gerade an den Tag, als wir im alten Gemeindehaus die Bäume entfernt haben. Wir wissen ja, vor dem Eingang standen große Bäume, schöne Bäume und dort noch war eine Bank zum Sitzen, aber wir wollten da Parkplätze haben und waren noch Gründe und wir entfernten die Bäume, es war dann Winter, haben wir angefangen und interessant, dass glaube drei Bäume gingen ziemlich gut, aber einen Baum konnten wir kaum rausholen. Er hatte keine dicke Äste, aber wahrscheinlich tausende dünne Äste. Und wir konnten ihn fast nicht rausziehen. Geschwister, so verwurzelt sah es. Und mir kommt es vor, manches Menschenherz hat das Bild dieses Baumes. Ja? Es ist mit Dingen verwurzelt und es ist kaum zu befreien, kaum zu befreien. Wir hatten den Baum mit großer Mühe dann rausgeholt. Warum haben wir das getan? Warum sage ich das? Wir wollten dort einen festen Boden machen, damit wir dann parken könnten, damit es nicht dann mit der Zeit schief geht. Und ich sage so, wir haben das gut gemacht. Wir haben dort dann Steine reingefahren, also Kies, und das festgemacht. Und der ist jetzt noch ganz eben, dieser Parkplatz, weil das der Grund wurde richtig gelegt. Und dieser, Jesus sagt, ein kluger Mann vergleicht ein kluger Mensch. Und Geschwister, wohl uns, wenn uns Gott, nicht wir uns selbst als klug sehen, aber Gott, der Herr, schaut auf uns und sagt, oh, das sind kluge Menschen. Sie bauen auf dem Fundament, welches ich bin, welchen ich eigentlich gelegt habe, und sie bauen. Mag sein, dass dieser Bau viel schwieriger gewesen ist. Natürlich war er schwieriger, weil er tief graben musste, weil alles bereinigt werden musste. Aber was mir dann noch so aufgefallen ist, welcher Bau war ja eigentlich billiger? Der, wo kein Fundament bauen musste. Geschwister, ein günstiges Gottdienen, ein Gottdienen mit wenig Opfer oder mit Opfer gemessen, wie ich das mir vorstelle, wie mir das ganz recht wäre, ist ein törichter Bau. Es reicht nicht, dass man dann baut, es reicht eigentlich ein teurer Bau zu haben. Kommen wir vielleicht noch dazu. Ein Bau, welcher ein kluger Mensch baut, er kostet viel. Er kostet mein Leben, Geschwister, es kostet mein Leben, mein persönliches Leben, kostet dieser Bau. Er kostet meine Zeit. Er kostet meinen Willen, vielleicht meine Arbeit. Wenn der Herr sagt, die Arbeit musst du lassen, damit du bestehen kannst, wenn die Stürme kommen. Geschwister, es heißt dann, ich lasse die Arbeit. Ein kluger Bau, er kostet im Menschen sehr viel. Er kostet auch Geld. Er kostet auch finanziell. Geschwister, das, was ich persönlich bekomme jeden Monat von meinem Arbeitgeber. Geschwister, es hat der Herr doch so geführt und er auch gegeben diesem Menschen, dass er mir einen gewissen Lohn zahlen soll. Geschwister, der Herr kann doch mir die Arbeit wegnehmen. Der Herr kann doch so führen, dass dieser Mensch sagt, ich brauche dich nicht mehr. Und dann stehe ich vielleicht auf der Straße und dann ist der Unterschied gleich so. Aber so gleich von dem, gleich so muss ich auch bereit sein, geben. Geschwister, da werden wir auch gemessen. Da werden wir auch gemessen. Der Herr sieht, wie ich das gebe, ob ich das freigeben oder nicht. Ich habe eine kurze Begebenheit gelesen, vor kurzem in einer Posaune, in Alter Posaune. Und dort ist angeführt ein Inder, wohnt in Indien. Sie sind ja Götzendiener und sie denken anders, ja. Aber ein gutes Beispiel für uns. Ein Inder hatte 4 Söhne und als sie zum Tempel gehen, opfern sie alle. Jeder einzeln, nicht der Vater gibt auch für die Kinder. Die Kinder geben auch etwas. Und er bittet dann seinen Gott und sagt, zeige mir anhand von dieses Opfers, das Herz meiner Söhne. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch behalten habe. Und dann heißt es, der ältere Sohn nimmt ein Geldstück und wirft es rein, sagt ja nichts, aber in den Gedanken ist bei ihm so, irgendwie, naja, ich gebe etwas dem, kann ich auch ohne das leben, irgendwie so, ich gebe etwas von mir dann. Und es heißt, dieses Opfer, dieses Geldstück wurde gleich ein normales Metallstück. Man hat gesehen, oh, das hat keinen Wert. Der zweite kam auch und mit einem schweren Herzen und sagt, naja, jetzt, jedes Mal muss ich da was geben, meinem Gott, und wird das rein, das wurde ein Stück Blech. Und dann heißt es, da kam der dritte Sohn und sagt, eigentlich habe ich so wenig, ich hätte gern noch mehr getan. Und sein Vater sieht, oh, dieses Geldstück wird ein Silberstück. Und dann kommt der vierte und sagt, das, was ich habe, das ist ja alles. Aber ich gebe dir so gern, ich hätte dir noch alles gegeben, auch mein Leben gegeben. Und es wird ein Goldstück. Ja? Und der Vater konnte sehen, das Herz diesen Söhnen, töricht und klug, ja. Einer muss es geben, einer gibt, weil die andere auch geben. Das zweite war interessant, so er wirft es rein, damit es alle hören. Und dass man hörte, dass alle hören, da fällt Geld rein. Aber es wurde ein Stück Blech, ja, Geschwister. Auch in der Bergpredigt beschrieben, vom Almosen geben, klug oder töricht. Dieser kluge Mensch, wie er gebaut hatte. Aber Geschwister, mag sein, dass der törichte Mensch manchmal seinen Bau auch gesehen hatte und angeschaut hatte und sagt, ja, es geht doch auch anders. Siehst du, ich habe auch ein schönes Haus. Ich habe doch auch gebaut. Ich diene doch auch Gott. Schau mal, es ist auch ein Gottesdienst und wie du mühst dich doch ab. Und mag sein, dass das ein kluger Mensch manchmal zu schaffen gemacht hatte. Mag sein, dass er manchmal auch rüber geschaut hat, oh, sie bauen doch auch und sie sind alle fröhlich und glücklich. Habe meine Erfahrung und deswegen sage das, Geschwister. Aber diese Botschaft sage ich nicht, weil ich das erfahren habe am nächsten Tage, aber das war mir schon vorhin so. Und so ist der Bau, dieser Bau des klugen Menschen. Menschen bauen oft auf Menschen. Ein gefährliches Spiel, Geschwister, Menschen bauen oft auf andere Menschen. Dieses Beispiel, ja, wie gefährlich das ist, zeigt sich auch, als Jesus fragte seine Jünger, wer bin ich, was sagen die Menschen? Aber Petrus in Matthäus 16 können wir dann kurz lesen. Petrus erwähnt dann, sagt so, er ist überzeugt, es hat ihm der Herr offenbart, sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Matthäus 16 ab Vers 13, will ich das nicht lesen, die Zeit läuft dahin. Aber er sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Aber Jesus sagt, Petrus, das hast du nicht mit dem Verstand verstanden, das hat dir Gott offenbart. Weil die Frage, wer sagen die Leute, und die Leute reden ganz verschieden, ihnen gefällt Christus, wegen dem sagen sie auch, ein Prophet ist das, ein schöner Name, ja. Aber sie erkennen nicht, ihnen fehlt die Erkenntnis, dass das Gottes Sohn ist, ja. Aber Petrus sagt so, und Christus sagt zu ihm so dann, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Er gibt ihm einen zweiten Namen. Und dann sagt er, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle soll es nicht überwältigen. Geschwister, wäre gefährlich, wäre von Christus nicht klug, wenn er hätte jetzt auf Petrus gebaut. Es bietet sich so an und Menschen verstehen das. Du bist Petrus und auf diesen Felsen, Geschwister, auf diesen Felsen sagt es, auf die Antwort des Petrus, du bist Christus. Und Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich bauen. Geschwister, wie lange hätte es diesen Bau gehalten, wenn Christus hätte es so gebaut, wie Menschen sagen, auf Petrus? Wie lange? Bis der Hahn gekräht hatte. Merken wir, ja? Ein Bau auf Menschen. Dieser Bau hätte gehalten, wenn das so wäre, wie Menschen sagen, auf Christus, auf Petrus. Nur bis der Hahn erstmal, zweimal, dritter gekräht hätte, ist der Petrus zusammengebrochen. Geschwister, in diesem Moment ist Petrus sein geistliches Haus zusammengebrochen. Ihm hat noch etwas gefehlt. Er hat noch auf sich gebaut. Er sagte, und in alle versagen werden, ich werde mit dir in den Tod gehen. Er baute auf sich noch. Und so bauen Menschen auch auf Menschen. Und es ist sehr gefährlich. Wir können Schiffbruch erleiden. Unser Haus kann zerfallen, wenn wir auf Menschen schauen und sagen, so ist das. Das Feuer wird es zeigen, auf was der Mensch gebaut. Natürlich sehen wir, wie Menschen Gott dienen, wie sie ergeben sind. Wir können sich freuen. Natürlich ist es so, nicht es so, aber nicht auf Menschen bauen. Es ist ein törichter Mensch, kann bauen auf einen Menschen. Noch zum Schluss will ich anführen das Einleitungswort, welches nun gelesen worden ist. Warum dieser Mensch noch klug gebaut hat, der 1. Korinther 3. 1. Korinther 3 sind viele Gedanken hier beschrieben, aber was mir ist aufgefallen, außer allem anderen noch, dass Paulus lenkt die Menschen ihre Augen, Gedanken und Sinnen von Menschen. Und er sagt ja, dass er hört, einer sagt so, oh, ich will so tun, wie Paulus tut. Der andere sagt, ich will so tun, wie Apollos tut. An dritter Stelle, jetzt gibt es noch beschrieben, die wollen Petrus nachfolgen. Ja? Es sind für sie so Ideale geworden. Es waren für sie eine Autorität, was eigentlich gut und richtig war. Sie waren Diener Gottes, Geschwister, aber es waren Menschen. Aber Paulus sagt, warum tut ihr so? Warum seid ihr so noch schwach? Warum tut ihr so? Wir sind doch nur Diener. Wir tun nur das, was der Herr uns gegeben hatte. Wie viel er ihnen gegeben hatte. Paulus weiß, dass es wäre noch viel mehr zu empfangen. Aber sie haben nur das empfangen von Gott, wie viel Gott ihnen so gegeben hat, und sagt, Paulus, das hast du von mir bekommen, so viel Erkenntnis, so viel Weisheit und Kraft. Und er sagt nur, und wenn ich als weise Baumeister, er erkennt das, Gott hat ihm die Weisheit gegeben, irgendwo eine Gemeinde ist gegründet worden, er hat den Samen gesät, aber da kam der Zweite. Und er bringt das Gleiche eigentlich, es ist eine Harmonie da, er begießt das, der Samen, und er geht auf. Aber ein Fundament ist da gelegt. Ein Fundament ist da gelegt. Er sagt, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und er sagt auch, aber kein anderer Grund im Vers 11 kann kein Mensch legen. Geschwister, es gibt auf der Welt überhaupt keinen anderen Grund. Es gibt nur einen Grund. Geschwister, alles, was diesen Grund Jesus Christus nicht hat, und wenn sie auch reden von Jesus Christus, und wenn sie auch predigen Jesus Christus, wenn sie den Grund nicht haben, dann sind sie auf dem Sand. Dann sind sie nicht auf dem Felsen. Dann fehlt noch dieses Feuer, da fehlt noch dieser Platzregen oder die Winde. Und es wird nicht halten. Ach, es sind so viele Gedanken. Und er sagt, Jesus Christus, und das Werk wird offenbar werden. Geschwister, das Werk wird offenbar werden. Er sagt, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Einer baut mit Gold, der andere Silber, der edle Steine, der andere baut mit Holz oder Heu und Stoppeln. Und das wird offenbar werden, mit was gebaut ist. Und dieser Bau, welchen der törichte und der kluge Mann hatten. Sie bauten, einer baute mit edlen Steinen, Gold und Silber, der andere baute eigentlich mit Holz und Stoppeln. Deswegen konnte es nicht halten. Es konnte nicht halten. Der Wind kam und es konnte nicht halten. Töricht oder klug, Geschwister, wie sieht der Bau aus? Wie sieht mein Bau aus? Wie sieht der Bau? Wir als Ortsgemeinde, sehr wichtig, Geschwister, dass wir die Gewissheit haben, dass wir auf dem Felsen stehen, dass wir auf Christus bauen. Geschwister, die Fluten werden immer kommen. Über jede Gemeinde ist schon mehrmals die Flut, der Platzregen gekommen, Geschwister. Über jedes aufrichtige Kind Gottes, es wird nicht verschont werden. Christus sagte ja, er betet zu Vater, sagte, dass er sie bewahren soll in der Welt. Er sagte doch ihnen nicht, Herr, nimm sie doch raus, dass sie geschützt irgendwo stehen. Bewahren in der Welt. Es heißt doch, wir müssen da sein. Uns ist gegeben, dass er von Gott so gewollt, dass wir auch unter Stürme kommen sollen. Aber Geschwister, wir werden immer bestehen. Wir werden immer stehen bleiben können, wenn wir auf diesem Fundament stehen bleiben. Ich habe vorhin erwähnt, heute Morgen, Mose sagte, komm jetzt zum Schluss, dass der Herr seine Herrlichkeit zeigen soll. 2. Mose 33, glaube ich, ja? Ja, 2. Mose 33. Und der Herr geht so ein und er redet mit Mose. Und dann im Vers 21 sagt der Herr, sagte so. Und der Herr sagte weiter, sieh, es ist ein Raum bei mir. Da sollst du auf dem Felsen stehen. Geschwister, der Herr sagt zu Mose, sieh, bei mir ist Raum. Und auf dem Felsen sollst du stehen bleiben. Wir lesen auch, Apostel Paulus schreibt also zu den Korinther, dieser Fels, Jesus Christus, welches mit ihnen gefolgt ist in der Wüste. Sie tranken alle aus dem. Aber Geschwister, wenn wir kommen zu Gott, er hat einen Platz auf dem Felsen uns bereitet. Der Herr, Gott wird nicht ein treues Kind Gottes oder eine treue Seele, die kommen will, hört und kommt und tut. Er wird sie nicht dann nehmen, irgendwo hinstellen, neben sich. Der Herr sagt zu Mose, schau mal, bei mir ist noch Platz, komm. Und das ist, dieser Platz ist ein Felsen. Und Geschwister, wir entscheiden das. Wir entscheiden, ob wir beim Herrn stehen auf dem Felsen. Wir entscheiden, ob wir zum Herrn auf den Felsen kommen wollen oder nicht. Geschwister, wir entscheiden, ob wir klug oder töricht sind. Das liegt uns, das hat der Herr uns gegeben. Und Geschwister, wie gut, dass er das so getan hatte. Eine Seele, die dann auf dem Felsen beim Gott stehen bleibt, sie wird allen Fluten widerstehen können. Sie wird allen Stürmen widerstehen können. Warum? Nicht die Seele, weil der Herr ist bei ihm. Weil der Herr ist nah, er steht neben ihm, Geschwister, wohl uns. Und ich wünsche von Herzen, Geschwister, dass dieses Verlangen beim Herrn stehen bleiben uns nie loslassen würde. Dass wir bei ihm die Gewissheit, die selige Gewissheit haben in unserem Herzen. Ich stehe auf einem Felsen, Gott ist mit mir. Wer kann gegen uns sein, sagt das Wort dann. Wer mag weder uns sein, Geschwister, töricht oder klug? Möge der Herr uns schenken, Geschwister, dass wir bei diesen klugen Sein erfunden werden. Wie die Jungfrauen hat der Herr uns auch ein Beispiel, töricht oder klug. Der Herr segne uns alle. Amen.